Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 20. Oktober 2025. Ich starte mit einem Hinweis in eigener Sache. Weltwoche Daily on Tour. Wir gehen auf Tournee in Deutschland und laden Sie herzlichst ein, mit uns zu diskutieren über die großen Fragen, über die wichtigen Fragen, die die Welt, Europa und Deutschland bewegen. Die Daten: am 6. November bin ich in Riesa, am 11. November in Karlsruhe, am 17. November in Leverkusen und am 18. November in Erfurt. Bitte entnehmen Sie die Details unserer Website und dem Heft. Wir haben da die Eigeninserate aufgeschaltet. Sie können sich anmelden. Ich freue mich sehr, Sie dort zu treffen, mit Ihnen zu diskutieren. Die CDU diskutiert über die Brandmauer und immer mehr Deutsche dürfen sich fragen, was ist denn eigentlich mit unseren Parteien los? Es ist doch die Abschaffung der Demokratie, wenn da die Parteien dekretieren, mit wem sie sprechen wollen. Und die Situation ist natürlich deshalb besonders absurd, weil die Gemeinsamkeiten zwischen der ausgemauerten AfD und der noch regierenden CDU/CSU, die Schnittmenge, die ist ja am größten, die ist viel größer jedenfalls als die Schnittmenge zwischen CDU/CSU und SPD. Beziehungsweise je länger an dieser Brandmauer festgehalten wird, desto unklarer wird das. Und da dürfen sich eben noch mehr Deutsche als heute fragen, ja, was ist denn eigentlich in einer Partei drin, bei der CDU/CSU draufsteht, aber am Schluss dann doch irgend SPD oder Grün rauskommt. Da muss man sich ja nicht wundern, dass immer mehr Wähler oder zumindest in Umfragen interviewte Wähler zu Protokoll geben, dass sie sich beim nächsten Mal für die AfD entscheiden würden. Im Osten Deutschlands ist die AfD zum Teil schon ganz nahe dran bei der absoluten Mehrheit. Das sind natürlich bahnbrechende Entwicklungen. Und selbstverständlich ist es so, dass die Brandmauer die AfD noch viel attraktiver macht. Vor allem ist die Brandmauer gewissermaßen die Bekräftigung des Parteinamens AfD. Die Alternative für Deutschland ist ja sozusagen tatsächlich die Alternative, wenn alle anderen hinter der Brandmauer sich zusammenballen, sich zusammenfügen, hier eine Allianz bilden über alle möglichen parteipolitischen Unterschiede hinweg. Faktisch haben sie in Deutschland zwei Parteien, die AfD und alle anderen. Und innerhalb der AfD hat man das natürlich auch realisiert. Niemand hilft uns mehr als die Altparteien. Das stimmt natürlich. Vor allem aber bewirkt die Brandmauer, dass die Linke weit über ihrer Gewichtsklasse spielt. Und zwar die Linke, verstanden als die Linke, SPD und Grüne. Das sind die grossen Wahlverlierer, die Linkspartei als solche nicht. Die hat noch etwas zugelegt, aber nicht im matchentscheidenden Bereich. SPD und Grüne sind die Wahlverlierer vom letzten Mal. Aber eben dank der Brandmauer spielen sie weit über ihrer Gewichtsklasse, während das rechte Lager da mutwillig gespalten und getrennt wird, durch die Politik der CDU diese Brandmauer aufrecht zu erhalten. Wenn man dem Kanzler zuhört, Friedrich Merz, hat man den Eindruck, dass die Brandmauer sozusagen das letzte und einzige Programm ist, an dem er wirklich festzuhalten gedenkt. Er hat in der letzten Woche mehrfach sich dazu geäußert, sogar mit dem reichlich bizarr anmutenden Satz, wir sind die Brandmauer, wir sind die Mauer. Das dürfte vor allem auch den CDU-CSU-Wählern in Ostdeutschland, generell vielleicht den Ostdeutschen, ziemlich befremdlich vorkommen, denn im ehemaligen DDR-Deutschland hat es ja auch mal eine Partei gegeben, die sich sozusagen mit einer Mauer identifiziert hat, die Mauerpartei. Und wie es mit der dann ausgegangen ist, ja, das ist nicht unbedingt sehr erfolgreich gewesen. Also Friedrich Merz als der Kanzler der Mauer. Wir sind die Mauer. Die Mauer, die das bürgerliche Lager schwächt und das linke Lager stärkt. Und in der Frankfurter Allgemeine Zeitung habe ich dazu einen interessanten Artikel gelesen. Umgang mit der AfD, Umgang mit der AfD, Umgang, das klingt ja schon fast wie Umgang mit einer Krankheit. Linkes Moralspektakel. Also der Journalist hat da schon gemerkt und realisiert, dass diese Brandmauer eigentlich von ganz links kommt, von links außen, und dass sich die sozusagen jetzt kulturell, die wurde jetzt kulturell angeeignet durch die CDU/CSU, und die Linken hätten aber noch nicht realisiert, dass im Grunde ja diese Brandmauer die AfD nur stärker mache und die Linken schwäche. Ich glaube, das ist eine Fehlüberlegung. Ich glaube, die Brandmauer stärkt vor allem auch die Linken jetzt noch, bis dann die AfD tatsächlich zur absoluten Mehrheit gelangen sollte. Also hier verselbstständigt sich etwas, hier hat sich interessanterweise, wie schon bei der Corona-Politik oder bei der Klimapolitik, eine politische Maßnahme in dem Sinn selber verabsolutiert oder wird sie verabsolutiert von ihren Verfechtern, unbesehen der Resultate. Das haben wir schon gesehen bei Corona. Plötzlich hat man gesagt, Lockdowns, Impfungen, Ausgangssperren. Man hat gar nicht mehr geschaut, ob das wirklich etwas bringt, ob das irgendeinen messbaren Effekt hat. Nein, es ist zum Selbstzweck geworden, auch die Klimapolitik. Keine Kosten-Nutzen-Abwägungen mehr, einfach nur noch, es muss jetzt durchgezogen werden, sozusagen die Endifizierung, die ja Verabsolutierung einer Politik, die da gewissermaßen als Selbstzweck, als die ja Verselbstzweckung einer Politik ist hier zu beobachten. Möglicherweise neigen die deutschen Politiker stärker als andere zu diesem, wie man in der philosophischen Fachsprache sagen würde, essentialistischen Verständnis oder zu diesem Gesinnungsverständnis, ja, zu diesem sich verselbstständigenden Gesinnungsverständnis von Politik. Wir werden sehen, heute Montag wird da die Beschlussfassung erwartet der CDU/CSU, wie man eben weiterfahren will mit der AfD. Dies vor dem Hintergrund, dass prominente CDUler sich sehr kritisch gegenüber der Brandmauer geäußert haben. Gewerkschaft fordert Zukunftsgebühr für Reiche. Die Superreichen sollen mehr für den Staat zahlen, findet der mächtige Chemie-Gewerkschaftschef Vassiliadis. Am Montag kommt der Kanzler zu einem Kongress und wird noch andere Forderungen zu hören kriegen. Ja, die Finanznöte, in die sich die EU-Staaten und die EU insgesamt immer stärker hinein manövrieren, diese Finanznöte werden natürlich dazu führen, dass man die Wohlhabenden, die besonders Wohlhabenden, noch mehr zur Kasse bitten will. Das ist natürlich eine Politik, die sich selbst auffrisst, die sich selbst zerstört, denn erstens sind die Reichen mobiler und zweitens gilt der Grundsatz, Milchkühe muss man pflegen, man darf sie nicht schlachten. Was hier kommt, ist die Schlachtung, und so enden sie, wenn sie beginnen mit der Umverteilung von Reichtum, enden sie dann, siehe DDR, mit der Gleichverteilung von Armut. No Kings Demonstrationen. US-Republikaner nennt Proteste Angriff auf Wertesystem. Millionen Amerikaner, vor allem linke Amerikaner muss man sagen, demonstrieren am Wochenende gegen Präsident Trump. Ein republikanischer Spitzenpolitiker warnt vor einer gefährlichen Ideologie und schürt die Angst vor Marxisten. Ich habe mir dazu ein paar Fernsehberichte angeschaut, und es sind Marxisten, die da auftreten. Es ist ein Aufbäumen der Linken. Es ist aber auch ein Aufbäumen, das kann ich teilweise nachvollziehen, gegen einen Führungsstil, der tatsächlich jetzt auch für einen Nicht-Trump-Gegner, ich bin ja kein Anti-Trumper sozusagen, ich habe von Anfang an, seit 2016, mit einem großen Interesse diese Entwicklungen verfolgt, und ich tue mich immer schwer mit diesen moralisierenden Einschätzungen. Das ist heute sozusagen gefragt, dieses Virtue Signaling. Man muss zeigen, am besten noch mit einer Armbinde, wo man steht, wie man sich zu bestimmten Fragen moralisch verhält, ob man das gut findet oder böse. Ich finde das eine Behelligung, ich finde das eine eine Zumutung. Viele dieser moralischen Fragen sind völlig trivial. Zum Beispiel, ja, sind Sie auch gegen einen Angriffskrieg? Sind Sie auch gegen den Krieg? Bitte bekennen Sie jetzt. Also dieser Bekenntniszwang, der da Einzug gehalten hat, ich finde das eine sehr massive Einschränkung auch des Denkens und vor allem auch der Freiheit der Analyse. Immer wieder diese zwanghafte Neigung, alles etikettieren und beurteilen zu müssen. Ich finde, zunächst einmal sollte man versuchen, etwas zu verstehen, etwas zu analysieren, etwas einzuordnen und eben auch in seinem Kontext, in seinem Zusammenhang zu begreifen. Nicht immer gleich die eigenen Vorstellungen darauf zu projizieren. Bevor man eine Sache beurteilen kann, muss man sich mal zu 99% darauf eingelassen haben. Nun also, auch aus meiner Sicht gibt es Befremdliches, was der amerikanische Präsident macht. Aber bevor ich mich jetzt darüber empöre, versuche ich zunächst einmal herauszufinden, warum ist das so? Woher kommt das? Und die USA sind natürlich ähnlich wie Deutschland, wie die EU, aus dem Gleichgewicht geraten. Da haben die Linken regiert, da hat faktisch eine staatliche Einheitspartei von links bis rechts sich an der Macht abgewechselt, die Republikaner, die Mainstream-Republikaner und die Linken, die Demokraten, die haben das Geschehen geprägt und immer mehr sich entfernt von der Lebenswirklichkeit der Leute. Und deshalb haben die Wähler einen Aufstand gemacht, demokratisch, und gesagt, wir wollen Trump. Wir wollen einen Präsidenten, der hier das Steuer herumreißt und eine andere Politik durchzieht. Und das macht er jetzt. In einem für uns natürlich völlig gewöhnungsbedürftigen Stil und zum Teil eben auch, ja, auch für mich befremdlichen Stil. Etwa, wenn jetzt der US-Präsident ein Video schaltet, das ihn da als König, da macht er sich noch lustig über die sozusagen Etikettierung, die ihm da zuteil wird. Er sitzt in einem Kampfjet und wirft da Fäkalien über den amerikanischen, den linken amerikanischen Städten ab. Eine Shitshow, die da veranstaltet wird. Viele werden jetzt hier natürlich wieder die Nase rümpfen und den Kopf schütteln. Ich glaube, dass mit solchen Bildern Trump dann auch wieder sehr viele Leute anspricht in den USA. Die sagen, ja, das ist nämlich eine Shitshow, die da die Linken abziehen, die Linksextremen, vor allem in den Städten, geduldet von den Regierungen, von den Stadtregierungen. Und der amerikanische Präsident macht sich über das Ganze lustig. Also ich würde auch da raten, etwas moralisch abzurüsten und eher die Analyseantennen auszufahren. Innenpolitisch, das ist interessant an diesen Protesten, zeigt sich, dass ein US-Präsident nicht mit dieser Machtfülle unterwegs ist, die man ihm hierzulande attestiert. Es gibt ja viele Beobachter, die sagen, Trump sei ein Faschist, ein stechschrittmarschierender Autokrat. Das ist gar nicht möglich aufgrund der amerikanischen Verfassung im Inland. Wo er hingegen viel autoritärer auftreten kann, ist in der Außenpolitik, zum Beispiel durch Militärschläge oder eben durch seine Friedensinitiativen, sei es im Nahen Osten. Da ist natürlich noch lange nicht alles gebrettelt. Da gibt's viele Fragilitäten, da gibt's viele Rückschläge. Selbstverständlich hoffen wir, dass es in diese Richtung geht. Und vielleicht auch in der Ukraine jetzt mit diesem Treffen mit dem russischen Präsidenten. Zeigt aber, dass der amerikanische Präsident etwas realisiert hat, was viele seiner Kritiker bei uns noch überhaupt nicht gecheckt haben, nämlich, dass in der multipolaren, multizentrischen Welt die Diplomatie wieder eine Rolle spielt. Auch die Bereitschaft, sich auf einen anderen Standpunkt einzulassen. Zwar den eigenen vehement zu vertreten, America first, aber eben nicht America alone, und im Bedarf und im Zuge und auch im Sinne der eigenen Interessen muss man dann auch die Hand ausstrecken. Das macht er, das ist in der Europäischen Union noch überhaupt nicht an der Tagesordnung. Noch ein Glas Champagner, dann geht es hinter Gitter. Der frühere französische Präsident Sarkozy, nun tritt seine Haftstrafe an. Zu diesem Urteil habe ich mich bereits geäußert. Ich halte es für politisch extrem, für sehr, mutet an wie Vergeltungs-, wie Rachejustiz. Die FPÖ setzt neu auf religiöse Symbolik, die Renaissance der Religion. Ich habe darüber gesprochen mit Peter Thiel. Für ihn ist das Christentum die Essenz des Westens. Und angesichts der ungebremsten Zuwanderung, vor allem aus muslimischen Ländern, ist das kein Wunder, dass bei uns gewissermaßen das christliche Denken oder zumindest die Erinnerung an das Christentum wieder präsenter wird, auch im politischen Raum. Die Woke-Bewegung, da teile ich die Auffassung von Thiel, der hier abstellt auf ein Buch des britischen Historikers Tom Holland. Ja, die Woke-Kultur, also dieses Gutmenschentum, ist natürlich auch eine Form von Christentum. Verweltlichtes Hyperchristentum, so drückt er das aus, eine Säkularvariante christlicher Tugenden bis zum Exzess hochgeschraubt und natürlich auch letztlich dem falschen religiösen Impuls sich verdanken, dass man gleichsam hier dem Moralismus huldigt, um sich selber die Absolution zu erteilen. Sie reden von Gott und vom Guten, aber sie meinen sich selbst. Das wäre eine andere Diskussion, die man einmal führen konnte. Großes Interview in der Frankfurter Allgemeinen mit Kanzler Merz. Was sagt er da? Bei allen Fehlentwicklungen in Amerika ist an der Kritik am Zustand der deutschen Meinungsfreiheit womöglich etwas dran. Die FAZ erinnert an die Aussagen des US-Vizepräsidenten Vance, damals an der Münchner Sicherheitskonferenz. Doch Merz entgegnet, die wehrhafte Demokratie, das ist auch schon ein Gaunerwort, die wehrhafte Demokratie. Ich habe großen Respekt vor dieser Terminologie, von dieser Begrifflichkeit, aber es gibt eben auch einen Missbrauch der wehrhaften Demokratie. Die Demokratie ist nicht wehrhaft, wenn sie die Opposition verbietet. Es ist einfach keine Demokratie mehr. Wehrhaft ist es schon, aber es ist der wehrhafte Parteienstaat, der sich gegen die Opposition wehrt, auf Kosten der Demokratie. Nun, Merz sagt, die wehrhafte Demokratie muss gegen ihre Gegner vorgehen und die Meinungsfreiheit in unserem Land ist verfassungsrechtlich sehr umfangreich abgesichert. Darauf die FAZ. Es reicht heute immerhin, einen Minister Schwachkopf zu nennen und die Staatsmacht steht vor der Tür. Merz, es gibt immer wieder Überreaktionen des Rechtsstaats, aber es handelt sich dabei nicht um eine systematische Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also wenn ich es sage, dann ist immer noch Meinungsfreiheit. Was wir im Deutschen Bundestag an öffentlichen Debatten erleben, was wir draußen auf der Straße, im Fernsehen, in Veranstaltungen erleben, wo ist da in Deutschland die Meinungsfreiheit eingeschränkt? Ja, im Bundestag haben sie tatsächlich mehr Meinungen als noch vor einigen Jahren, aber der Versuch, die AfD hier auszugrenzen, sie auszubrandmauern, ihr die parlamentarischen Grundrechte zu entziehen, ja sogar sie verbieten zu wollen, ein Gedanke, der bis weit in die FDP, in die CDU Raum gewonnen hat, das sind natürlich Bestrebungen, diese Meinungsfreiheit abzuschaffen. Und hier hätte man den Kanzler natürlich fragen müssen, ja gut, aber wie vertragen sich denn diese Postulate eines Oppositionsverbots mit dem Postulat der Meinungsfreiheit? Manche würden die Aktionswochen gegen Hass und Hetze auf die verweisen bezüglich Meinungsfreiheit, auf die höheren Strafen für Politikerbeleidigungen, auf den Fall eines Professors, der wegen eines Buches vom Dienst suspendiert wurde. Merz: Beamte, auch Professoren, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, sind zur politischen Zurückhaltung verpflichtet. Ja, vor allem, wenn sie nicht links sind. Wenn sie links sind, dann ist, glaube ich, alles erlaubt. Dann Frage, nicht nach der Brandnauer, dieser Ausdruck wird vermieden. Da ist auch wenig Kritisches jetzt im Interview zu lesen, aber der Umgang mit der AfD ist dann noch ein Thema. Und Merz sagt, nein, also die Behauptung, dass wir mit der AfD alles durchsetzen könnten, sei falsch. Die AfD sei ein Gegner der Bundesrepublik, ein Gegner der CDU, ein Gegner dessen, was Konrad Adenauer aufgebaut habe. Er hat das an anderer Stelle ausgeführt, gesagt, die AfD sei für den EU-Austritt und den NATO-Austritt. Das sind einfach nicht stichhaltige Argumente. Das stimmt so nicht. Die AfD sagt, ja gut, der Austritt aus der EU dürfe als Option nicht vom Tisch genommen werden. Man müsse vor allem die EU reformieren. Und auch bei der NATO mag es einzelne Stimmen geben, die sagen, die NATO ist auf einem falschen Kurs. Aber der Austritt aus der NATO ist kein mehrheitsfähiges Postulat und auch nicht ein Postulat, das da von der Parteiführung ausgegeben wird. Das sind nicht Argumente, die da einer näheren Prüfung standhalten, und zeigt einfach hier ja auch den Stress und die die argumentative Unschärfe, die argumentative Verwahrlosung gewissermaßen in dieser Brandmauerdebatte. Wenn Asylverfahren 84 Monate dauern, die Langsamkeit des deutschen Rechtsstaats ist natürlich auch ein Grund, warum immer mehr Leute sagen, hier stimmt's nicht mehr, dieser Staat ist gar nicht mehr in der Lage, seine eigenen Probleme zu lösen, obwohl er immer mehr Geld bekommt, oder unsere Probleme zu lösen. Er produziert neue Probleme, die er auch nicht lösen kann, obwohl er immer mehr Geld bekommt und obwohl er immer mehr Angestellte hat, versagt der Staat. Brandmauer hat uns in eine Situation manövriert, in der alles rechts der Mitte nicht akzeptabel ist. Das sind natürlich Stimmen aus der CDU, die sich gegen die Politik, die Strategie des Kanzlers wenden. Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg. Karl Schlögl, der Osteuropa-Historiker und Buchautor, hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen. Ja, Karl Schlögl, ich kenne ihn, habe ihn auch schon mit ihm unterhalten, schätze ihn sehr, ist ein angesehener, kluger Mann, aber in dieser ganzen Ukraine-Thematik hat er den Schritt gemacht vom Analytiker zum Aktivisten. Und was mir da mal aufgestoßen ist an einem seiner Texte, Schlögl ist während der Sowjetzeit immer wieder in die Sowjetunion nach Russland gefahren und hat dort den Dialog gepflegt. Nach 2014, nach der Krim-Annexion, hat er mal in einem seiner Texte geschrieben, sei er nicht mehr nach Russland gefahren, weil das sei so schlimm, was Putin macht, das sei absolut abgründig und von höchster Grauenhaftigkeit. Ich habe mich einfach gefragt, ja gut, ich meine, man kann ja Putin alles Mögliche vorwerfen, sicherlich nicht ein Politiker nach schweizerischem Zuschnitt und gewünschtem Optimalmaß, aber ist jetzt Putin schlimmer als die Staatsoberhäupter der Sowjetunion? Und da kann die Antwort einfach nur lauten, nein. Und selbst wenn er es ja wäre, dann wäre es doch die Aufgabe eines Intellektuellen herauszufinden, warum denn, und das würde Schlögl gar nicht bestreiten, warum denn eine Mehrheit der Russen hinter diesem Mann steht. Und da sehen Sie eben, dass diese Intellektuellen allzu oft gar keine Analytiker sind, die versuchen hermeneutisch, hier Hans-Georg Gadamer, auf meinem Büchergestell sind die Werke, zu verstehen, wie etwas sich verhält, sondern es sind eben ja Aktivisten, sie wollen ihre persönlichen moralischen Vorstellungen nach vorne bringen. Dabei wäre eben Verstehen, Verständnis, nicht Verständnis, dass man alles gut findet, aber zumindest ein sich einlassen auf den Bezugsrahmen anderer Staaten, anderer Länder wichtig. Vor allem auch deshalb wichtig, um dann in diplomatischen Verhandlungen wieder eine Lösung zu finden. Aber das macht man nicht. Warum? Weil man sich auf die Option versteift hat, Putin ist ein neuer Hitler, wenn nicht ein neuer Hitler, so zumindest etwas Schlimmeres als Stalin. Der Krieg in der Ukraine hat nur eine Ursache, die heißt Putin, und wir dürfen mit ihm nicht reden, wir dürfen mit ihm nicht verhandeln, wir müssen ihn militärisch besiegen. Das aber ist nicht möglich, man ist selber auch nicht bereit, das dafür Erforderliche zu leisten. Und aus dieser sich täglich als falsch herausstellenden Politik, da kommt man jetzt aus purer Rechthaberei nicht mehr heraus. Und die Intellektuellen, die hier ja eine andere Sicht, die hier vielleicht sogar Aufklärung leisten könnten, die versteifen sich dann noch mehr auf solche Positionen. Letzte Bemerkung: an der Frankfurter Buchmesse wird ja auch ein Gottesdienst des gleichförmigen Denkens, zumindest auf der offiziellen Ebene, zelebriert. Das ist auch eine Atmosphäre, ein Klima, das sich durch sehr, sehr enge Unterhosen auszeichnet. Da ist wenig Frischluft, wenig Atemspielraum drin für offene, wirklich ergebnisoffene Debatten. Und das ist die ganz große Problematik heute auch in der Kultur, in der sogenannten intellektuellen Sphäre. Das ist der Konformismus, das ist der Moralismus, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Alle müssen da mit einer Armbinde rumlaufen und den ganzen Tag beweisen, Virtue Signaling, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Das ist hier explizit nicht der Fall. Wir versuchen tatsächlich, die Dinge so anzuschauen, ja, wie sie sich vielleicht auch in den für uns nicht immer einleuchtenden Zusammenhängen darstellen. Und hier muss sich auch niemand dafür entschuldigen, wenn er eine Meinung hat, die von anderen Meinungen abweicht. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die neue Woche.